Ich möchte ganz kurz beten für dieses Gespräch. Ich habe wirklich eine sehr, sehr einfache Botschaft. Also ich leider kenne ich meistens nur einfache Botschaften. Die ist ziemlich einfach. Und ich werde beten, dass Gott ein Samen in unseren Herzen legt, der Frucht bringt, auch in meinem. Herr Jesus, ich danke dir für deine Güte, für deine Macht, aber auch für deine Sanftmut. Ich danke dir, Herr, dass, wie ich so oft gebetet habe, ich bete noch einmal, du, dein Verlangen, uns zu uns zu sprechen, ist noch viel größer als unsere Verlangen, von dir zu hören. Mögest du zu uns sprechen heute. Danke, Herr, das tust du sehr gern. Amen. Jetzt werden wir mal sehen. Ach, gut. Manchmal bekommen wir, erst wenn ich Post, die eigentlich an irgendwelchen anderen Nachbarn adressiert ist. Das geht euch auch manchmal so. Wir sind in einer Reihenhausanlage und das kommt manchmal vor. Und vor nicht allzu langer Zeit dachte ich, dass es wieder geschehen ist. Ich bekam ein kleines Päckchen oder wir bekamen ein kleines Päckchen im Haus. Und ich hatte zwar etwas bestellt bei einem Online-Händler, aber dieses Päckchen war viel zu klein. Es hätte es nicht sein können. Und deswegen habe ich zunächst mal das Päckchen angeschaut und ich habe gedacht, das ist für jemand anders. Dann habe ich den Umschlag angeschaut und gemerkt, es war tatsächlich an mich persönlich adressiert. Also habe ich es schließlich aufgemacht und siehe da, es war die Sendung, die richtige Sendung, die Sendung, die ich mir bestellt habe. Und das, was passiert ist, ist, die Verpackung hat mich getäuscht. Versteht ihr? Die Verpackung hat mich verwirrt. Und ich habe es fast, also ich hätte es nicht zurückgeschickt, weil mein Name drauf war, aber es war trotzdem für mich verdächtig. Der Grund, warum ich das erzähle, ist, weil ich jetzt zwei biblische Beispiele erzählen möchte, wo etwas Ähnliches passiert ist. Wo man eine andere Verpackung bekommen hat, als man es erwartet hat und aufgrund dessen es fast nicht erkannt hat als Gottes Geschenk, als Gottes Eingreifen. Das erste Beispiel finden wir in Matthäus Kapitel 11, Vers 3. Johannes der Täufer hört im Gefängnis von den Taten Christi. Da schickt er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Das ist eine merkwürdige Frage im Anbetracht dessen, was vorher gelaufen ist. Wir lesen, dass der Johannes der Täufer dabei war, wo Jesus getauft wurde. Er hat ihn selber getauft und der Heilige Geist kam auf ihn wie eine Taube. Und auch der Johannes der Täufer hat gehört, wie der Vater im Himmel gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn. Schauen wir das kurz an. Matthäus 3, Vers 13 bis 15. Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wollte aber es nicht zulassen, sagte ihm, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir. Offensichtlich hatte er erkannt, wer Jesus war, oder? Offensichtlich. Jesus antwortete ihm, lass es nur zu, denn nur so können wir die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Wir lesen später, dass Jesus von Johannes gesprochen hat als ein Prophet. So hier ist ein Prophet, der Größte, größer als alle Propheten, hat er gesagt sogar. Wir werden es nicht lesen, aber hier steht's ja. Jesus hat bezeugt, dass er prophetisch begabt war, größer als alle anderen Propheten eigentlich. Und hier lesen wir von einem prophetisch begabten Mann, der mit den eigenen Augen gesehen hat, dass Jesus eigentlich der Sohn Gottes war, an den nun kommen Fragen. Bist du es wirklich? Was ist passiert? Wir werden später ein bisschen das betrachten, aber hat offensichtlich etwas anderes erwartet. Es gibt eine ähnliche Geschichte, ich werde zurückkommen auf diesem in Kürze, eine ähnliche Geschichte im Alten Testament und zwar von einem gewissen Naaman. Werden wir es hier kurz anschauen. 2. Könige 5. Naaman, der Feldherr des Königs von Aram, galt bei viel bei seinem Herrn und war angesehen. Denn durch ihn hatte der Herr den Aramäern den Sieg verliehen. Der Mann war tapfer, aber an Aussatz erkrankt. So kam Naaman mit seinen Pferden und Wagen und hielt vor dem Haus Elishas. Dieser schickte einen Boten, schau, das ist fast ironisch, hat ihn nicht mal in seinem Haus kommen lassen, schickte ihn einen Boten zu ihm hinaus und ließ ihm sagen, geh und wasch dich 7-mal im Jordan. Dann wird dein Leib wieder gesund und du wirst rein. Und hier kommt die Reaktion, die wir alle erwarten eigentlich. Doch Naaman wurde zornig. Er ging weg und sagte, ich dachte, er würde herauskommen, vor mich hintreten, den Namen Jahwes, seines Gottes anrufen, seine Hand über die kranke Stelle bewegen und so den Aussatz heilen. Schließlich ist er später in dieser Geschichte dem Rat von Elisha gefolgt und hat sich waschen lassen, ließ sich waschen, wurde geheilt. Aber die Hauptsache, was ich hier sagen möchte, ist, in beiden Fällen haben Leute Gottes Geschenk, Gottes Handeln fast verkannt, also nicht erkannt, weil es anders verpackt war, als sie es eigentlich erwartet haben. Naaman hatte sich eine etwas spektakuläre Heilungsmethode erwartet, etwas, das vielleicht eher seinem Rang entsprechen würde. Stattdessen hat Elisha ihn nicht mal in sein Haus kommen lassen, sondern durch einen Diener sagen lassen, dass er sich im nahegelegenen Fluss waschen sollte. Welch eine Enttäuschung, kannst du dir vorstellen? Ich kann es mir gut vorstellen. Und Johannes, unser Freund Johannes der Täufer da, der mit dem Heuschreckenatemgeruch, ein schillernder Figur und ein Leben des Verzichts gehabt um des Reiches Gottes willen. Jemand, der wirklich viel gelitten hat in seinem Leben, auf vieles verzichtet, aber der eine sehr klare Vision hatte für das, was Gott tun wollte durch ihn. Und zwar den Weg ebnen für den Sohn Gottes, für den Messias. Und ich kann mir vorstellen, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, dass er gedacht hat, wenn der Messias kommt, wenn der Sohn Gottes hier ist unter uns, wird alles anders sein. Kann ich mir gut vorstellen. Israel wird gerettet werden, Gott wird eingreifen, meine Botschaft wird bestätigt werden, was ich ja die ganze Zeit gepredigt habe, und es kam alles anders. Israel wurde nicht zu seiner Lebzeit gerettet. Stattdessen ist er ins Gefängnis gelandet. Ich kann mir gut vorstellen, es war alles anders. Und das, was Jesus gemacht hat, war zwar Wunder und Zeichen, aber die große Rettung des Landes blieb wenigstens zu seiner Lebzeit aus. Welch eine Enttäuschung. Jetzt möchte ich Folgendes sagen. Alles, was Gott sagt und verspricht, tut er. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Er scheint es öfters vorzuziehen, Verheißungen in einer anderen Art und Weise zu erfüllen, als wir es vielleicht gern hätten. Okay? Er scheint es vorzuziehen, eine andere Verpackung zu gebrauchen, als wir es uns vorstellen. Manchmal erkennen wir Gottes Wirken, sogar seine Geschenke oder seine Gebetserhörungen nicht, weil es anders verpackt ist, als wir es uns vielleicht erwartet hätten. Wenn ich Gott wäre, würde ich das viel spektakulärer machen. Also das ist die Elia auf dem Berg Karmel. Die meisten hier kennen ja die Geschichte. Das war wirklich ein Spektakel. Das war Schwarzenegger-reif, wenn du mich fragst. Ja, er hat wirklich mit Feuer vom Himmel heruntergerufen und er hat den Sieg errungen vor Tausende von Zeugen, hat eine große Niederlage von den Propheten Baals herbeigeführt. Es war unglaublich. Diese Art von Verpackung gefällt mir sehr gut. Aber Gott ist Gott. Viele, nicht alles, aber viele der wichtigsten Dinge, die Gott tut, sehen beim ersten und sogar beim zweiten Blick nicht besonders bedeutsam aus. Viele der Erfüllungen von Verheißungen sehen nicht unbedingt wie solche aus. Manche Gebetserhörungen sehen nicht aus wie welche. Manche Erfüllungen von Prophetien sehen nicht immer so aus, wenigstens im Anfang. Viele der wichtigsten Dinge, die Gott in uns und durch uns tut, sehen zunächst einmal nicht unbedingt so groß und wichtig aus. Und wenn wir nicht aufpassen, können wir sie leicht übersehen. Die Verpackung kann täuschen. Ich erzähle euch von einer Geschichte von uns in Jugendmänner mit einer Mission, wie ich das am eigenen Leib erfahren habe. Vor etwa 30 Jahren haben wir eine existenzbedrohende Krise gehabt. Es war wirklich groß. Ich möchte die Einzelheiten hier nicht erzählen, aber eines sage ich euch, es war heftig. Es war eins der schlechtesten und schwierigsten Zeiten, die ich in meinem Leben je erlebt habe. Es ist so heftig, dass die nationale Ausgabe vom Kurier auf Seite 1 einen Artikel darüber geschrieben hat und uns verleumdet. Es waren Lügen, was da geschrieben war. Es war fürchterlich. Unser Ruf in der ganzen Gegend schien ruiniert zu sein. Und es war so furchtbar unfair. Wir schrien zu Gott, haben viel gebetet. Und in der Tat hat er uns versprochen, dass er etwas tun würde. Wir haben gebetet, Herr, schrei, das ist ja so schrecklich, was uns jetzt angetan wurde und so unfair. Wir waren sicher, dass Gott irgendwie unseren Ruf wiederherstellen würde und dass die zugeknallten Türen irgendwann wieder aufgerissen werden. Genau wie, wussten wir nicht. Und es geschah in der Tat zunächst mal nichts, monatelang. Es wurde nur noch schlimmer. Leute haben die Fenster in unserem Haus mehrmals mit Steinen beworfen, gebrochen. Polizei haben erzählt, dass mindestens zweimal jede Woche Leute vorbeikamen und versuchten, dass die Polizei dazu zu bringen, uns rauszuschmeißen. Es war fürchterlich. Es war nicht gut. Aber zu dieser Zeit, ich kann mich gut daran erinnern, zu dieser Zeit habe ich ein Treffen gehabt mit unserem damaligen europäischen Leiter von Jugend mit einer Mission. Und er war nicht nur ein Mann Gottes, sondern ein Mann mit vielen Beziehungen. Er war ein sehr erfahrener Leiter, hat Kontakt in den Regierungskreisen gehabt, sowie in einflussreichen, er hat Beziehungen mit einflussreichen Geschäftsleuten gepflegt und war sehr, sehr geschickt im Umgang mit den Medien. Ich dachte, der kann uns helfen. Ich habe ein Gespräch mit ihm gehabt. Ich habe ihm lang und breit unsere Lage erzählt. Und er hat Folgendes gesagt. Hat sich Überlegungen gemacht. Er sagte einfach, ihr solltet fasten und beten. Zack, aus. Das war es. Das war nicht die Lösung, nach der ich gesucht habe, wenn ich ehrlich bin. Ich verließ dieses Gespräch ohne den erwarteten Glaubensschub. Ich dachte fast, wie Naaman wahrscheinlich gedacht hat, er hat doch keine Lösung für uns. Versteht ihr? Das war für mich, die Verpackung war viel zu klein. Das könnte es nicht gewesen sein. Ich war ziemlich enttäuscht, aber eines haben wir richtig gemacht. Wir haben trotzdem, weil wir sowieso nichts zu verlieren hatten, haben wir eine Fastengebetskette eingerichtet für diese Zeit, in etwa 40 Tagen oder so. Gebeteten, gefasteten in einer Kette, eins nach dem anderen. Und ich sage euch Folgendes, alles hat sich nicht schlagartig geändert, überhaupt nicht. Aber nach und nach, langsam, Schritt für Schritt, innerhalb von ein paar Monaten, hat sich die Situation völlig beruhigt. Es war unglaublich, es war kein großen Schlag, es war kein Spektakel. Es war nicht Feuer vom Himmel, das runtergerufen wurde, es war nach und nach durch dieses kleine Werkzeug. Jetzt pass mal auf, wenn Gott prophetisch redet, tut er das oft mit gewaltigen Wortbildern, mit gewaltigen Bildern. Nicht wahr? Er hat es getan im Heiligen Schrift, aber auch in Prophetien von heute. Spricht davon, ich werde Ströme des Wassers ausgießen auf dem Land. Ich werde Feuer vom Himmel runterrufen. Alle Welt wird sehen, dass ich Gott bin. Ich werde Israel retten. Ich werde den Ketten zersprengen. Ihr kennt ja das. Er benutzt gewaltige Bilder oft, wie hier. Alle Welt wird sehen, dass ich Herr bin und ich werde euch bestätigen, ich werde den Feind besiegen. Ich bin nicht ganz sicher, warum Gott das so tut. Aber er benutzt solche Bilder sehr oft, vor allem in prophetischen Reden. Vielleicht ist es, damit er uns einfach einen Blick in die geistliche Welt gewähren kann. Vielleicht ist das ein Grund, weil in der geistlichen Welt tobt tatsächlich ein Krieg. Ein gewaltigen Krieg, den wir nicht sehen. Ein riesiger Kampf zwischen Gut und Böse. Und da geht es wahrscheinlich spektakulär zu. Aber das sehen wir nicht. Und es kann sein, dass diese Worte darauf hinweisen. Aber die Auswirkungen von dieser Schlacht in der unsichtbaren Welt sehen meistens in der sichtbaren Welt ganz anders aus, nicht wahr? Auf Erden geht es manchmal frustrierend, schleppend und leise zu. Viel zu wenig Bewegung für unseren Geschmack. Wir haben ja diese gewaltige Wortbilder, diese gewaltige Bilder und so weiter, und dann geht's in der sichtbaren Welt anders zu. Seid gewiss, Gott wirkt auch in der physischen Welt. Er tut Mächtiges, aber es sieht meistens ganz anders aus, als die Wortbilder andeuten. Ein Schlüsselsatz. Oft zieht er es vor, unscheinbar kleine Waffen aus seinem Arsenal zu gebrauchen, um den ganz großen Sieg zu erreichen. Und wenn wir uns ein falsches Bild in den Kopf gesetzt haben, wie er diesen Sieg oder diese Heilung oder diesen Erfolg mit den Behörden oder diesen Durchbruch in einer verwachsenen Beziehung oder diese finanzielle Versorgung oder was immer, wenn wir ein falsches Bild in den Kopf gesetzt haben, wie er das bewirken soll, können wir manchmal das komplett verpassen, was er eigentlich tut. Wenn wir nicht aufpassen, können wir wie Naaman sagen, okay, ich habe mich geirrt, Gott wird mir doch nicht in dieser Situation helfen. Wir müssen lernen, Gottes Wirken mehr und mehr aus seiner Perspektive zu sehen und nicht aus der Perspektive eines Hollywood-Films. Auch wenn man Amerikaner ist und in Kalifornien aufgewachsen ist. Lass dich nicht durch die Verpackung täuschen. Das gilt nicht nur für Gebetserhörungen, sondern auch für unsere Berufung von Gott. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt dieser Predigt. Gott hat nämlich Großes vor mit jedem, der hier sitzt. Großes. Eins weiß ich und ich kann es mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Er hat Großes vor mit jedem, der hier sitzt. Ohne Ausnahme. Er hat vor, jeden hier in einer mächtigen Art und Weise für den Bau seines Königreichs zu gebrauchen. Er möchte dich dazu gebrauchen, den Feind eine große Niederlage einzuräumen. Aber groß im biblischen Sinne ist nicht gleich groß in weltlichen Sinne. Auch hier müssen wir unser Denken vielleicht verändern. Gott hat dich selbst erschaffen. Er nimmt Verantwortung für das, wie du bist, wie du geboren bist und so weiter. Also er nimmt gern diese Verantwortung. Er hat einige Gaben und Fähigkeiten in dich hineingelegt. Also genau die Werkzeuge, die dir helfen können, Gottes Auftrag für dich auszuführen. Wir lesen das in zum Beispiel Epheser 2. Seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Hat dich so ausgerüstet, dass du das tun kannst, wozu er dich bestimmt hat. Er wusste genau, was du brauchst. Hat dir aber nicht nur Gaben und Talenten gegeben, sondern auch Eigenschaften, die die Welt vielleicht als Schwächen versteht. Dieses Gemisch hat er selber zusammengestellt. Auch vermeintliche Geburtsfehler. Und das möchte ich hier unterstreichen. Auch vermeintliche Geburtsfehler. Hier ist ein interessanter Satz im Gespräch zwischen Gott und Mose. Der Herr entgegnete ihm, wer hat dem Menschen den Mund gegeben und wer macht taub oder stumm, sehend oder blind? Doch wohl ich, der Herr. Er übernimmt also die volle Verantwortung für wie du erschaffen bist. Das ist erstaunlich. Manchmal, und ich weiß, ja gut, später sage ich noch etwas dazu. Gott will sich nämlich durch dich verherrlichen. Er will das Menschen Jesus in dir sehen. Und wenn wir die Gegenwart Jesus in unserem Leben vielleicht als eine Art von Gemälde darstellen hier, tun wir das hier, das ist eine Art von Gemälde, dann das, was er in dir erschaffen hat, dein Körper, deine Fähigkeiten oder Mangel davon, dein Elternhaus, die Dinge, die du nicht, wo du nichts dazu kannst, es ist einfach dir gegeben. Das ist eine Art von Bilderrahmen. Wir können es bildlich so darstellen. Also dich erschuf, hat Gott sich für dich einen geeigneten Bilderrahmen ausgedacht, damit das innere Bild am besten präsentiert werden kann. Es ist komisch, wenn Leute mehr fasziniert sind mit dem Bilderrahmen als mit dem Bild, oder? Und er wusste genau, welches Bilderrahmen zu dir passt. Und hat es anders gemacht, als manche von uns vielleicht es lieb wären. Aber er wusste, um mich zu verherrlichen durch diese Person, dann gebe ich das und das und das für dieses Gemälde. Gott hat genau gewusst, was er getan hat. Ich muss zugeben, manchmal beklage ich mich für meinen Bilderrahmen, ganz ehrlich. Ich bin Kalifornier. Und in Kalifornien, wenn man von Kalifornien spricht, denkt man von Sonne und Strand und so weiter. Aber ich bin geboren mit fast keinem Hautpigment. Das ist ein Todesurteil für einen kalifornischen Buben, muss man fast sagen. Wenn ich in der Sonne bin, werde ich nicht braun. Ich sage Leuten, meine Haut kommt in zwei Ausführungen wie Wein. Weiß und rot. Manchmal rosé, aber wenn ich mich dusche, nachdem ich in der Sonne lange gewesen bin, wenn ich mich dusche, sehe ich aus wie eine österreichische Pfanne. Man muss dieses Bild nicht zu lange dort nachdenken. Ja, also manchmal beklage ich mich für Verschiedenes, aber wisst ihr was, das ist ein Teil des Pakets. Wo Gott mich erschaffen hat, hat er genau gewusst, was er getan hat. Er nimmt die volle Verantwortung dafür. Die vermeintliche Schwächen oder widrige Lebensumstände, in denen du aufgewachsen bist, sind überhaupt kein Hindernis für Gott. Im Gegenteil, manches hat er selber in dein Leben gegeben, und zwar nicht, um dich zu bestrafen, sondern damit er sich durch dein Leben verherrlichen kann. Paulus hat ein anderes Bild als Bilderrahmen benutzt, um das zu beschreiben. In 2. Korinther 4 spricht er von Gefäße. Er sagte, diesen Schatz, diesen Gegenwart und Herrlichkeit Gottes, tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Wohin wir auch kommen, immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Damit, wenn Gott sich durch dich verherrlicht oder dich gebraucht, Leute schauen das an, und ich sagen, was? Gott hat dich gebraucht? Das musste Gott gewesen sein. Genau. So ist es ganz genau. Diese Dinge hat er hineingegeben, damit er verherrlicht wird. Paulus hat ein anderes, also nicht Paulus, sondern es gab in der biblischen Erzählung verschiedene Beispiele von diesem Prinzip. Mose hat scheinbar gestottert, so viel wir wissen. Und Josefs Jugendzeit war äußerst problematisch. Seine Brüder wollten ihn umbringen, er ist in Kerker gelandet und so weiter. Paulus litt unter etwas, was er als ein Stachel im Fleisch bezeichnet hat. Es war höchstwahrscheinlich, kann man nicht hundertprozentig sagen, aber höchstwahrscheinlich irgendeine Art von körperliches Leiden. Und Luther, wenn man das Leben von diesem Mann anschaut, hatte alle möglichen körperlichen Beschwerden, einschließlich Rheuma, Tinnitus, Nierensteine, chronische Verdauungsschwierigkeiten und. Und Gott hat auch ihn gebraucht. Natürlich sollen wir nicht passiv einfach diese Dinge hinnehmen. Gott will auch heute heilen, ganz klar. Er will eingreifen. Er will, dass wir auch ihn bitten um Heilung. Also ich sage nicht passiv hier bleiben oder sonst was. Denn Gott möchte noch mehr eingreifen, noch mehr körperliche Heilung schenken. Aber manchmal, nicht immer, aber manchmal will er sich dadurch verherrlichen, dass er noch nicht eingreift. Manchmal will er sich verherrlichen dadurch, dass er noch nicht eingreift. Und er will, dass wir uns trotzdem von ihm gebrauchen lassen. Wir dürfen unsere Berufung nicht einfach pragmatisch sehen nach dem Motto, ich habe diese Schwächen oder diese widrige Lebensumstände, diese furchtbare Vergangenheit. Ich sollte meine Erwartungen für das, was Gott durch mein Leben tun kann, einfach zurückschrauben. Das ist auch völlig fehl am Platz und völlig falsch. Du spielst eine unglaubliche, wichtige Rolle in Gottes Heilsplan für die Menschheit. Ehrlich, du, der da sitzt, jeder, der hier ist, ich auch. Wir spielen eine unglaublich wichtige Rolle. Er hat Großes mit dir vor, aber, und hier kommt das große Aber. Aber wir müssen eventuell unser Verständnis von groß ändern. Groß in Gottes Augen wird nicht gemessen an der Größe der Verpackung. Ich sage das noch einmal. Größe oder groß in Gottes Augen wird nicht gemessen an der Größe der Verpackung. Viele der wichtigsten Aufträge Gottes sehen manchmal beim ersten Blick recht banal oder zumindest nicht sehr bedeutsam aus. Erst später sieht man, wie wichtig das alles war. Ein paar Beispiele im Alten Testament ist die Rahab. Manche von euch würden vielleicht diesen Namen kennen. Rahab hat eine sehr wüste Vergangenheit gehabt. Sie war Prostituierte. Also das ist keine große, tolle Voraussetzung, um mächtig von Gott gebraucht zu werden. Und eigentlich, wenn wir ihr Leben anschauen, hat sie nicht viel getan. Die Hauptsache, die sie getan hat, sie hat ein paar Spionen oder Kundschafter vom den Kinder Israels in ihrem Haus in Jericho versteckt. Sonst nichts. Das ist alles. Aber dadurch hat sie wenigstens indirekt dazu beigetragen, dass die Kinder Israels diesen Sieg gegen den Jericho erlangt haben. Und nicht nur das. In Hebräer Kapitel 11, Vers 31 wird sie im selben Atemzug wie Isaac, Jakob und Abraham erwähnt als ein Held des Glaubens. Ist das nicht erstaunlich? Im selben Atemzug, diese ganze Auflistung von Männern und Frauen Gottes, diese Prostituierte oder ehemalige Prostituierte, die nur diesen einfachen kleinen Auftrag erfüllt hat, wird als große Glaubensheld erwähnt. Es gibt ein zweites Beispiel, das ich hier kurz erwähnen möchte, und das ist von Hananias. Es gab zwei Hananias im Apostelgeschichte. Ich möchte von dem zweiten reden hier. Lesen ganz wenig über diesen Mann, nur dass er derjenige war, der für Saulus gebetet hat, dass er wieder sehen könnte. Ich werde es jetzt hier lesen. Da ging Hananias hin und trat in das Haus ein. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, du sollst wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er sah wieder. Er stand auf und ließ sich taufen. Das Rest ist, kennen wir ja, ist die Geschichte von Paul. Diese kurze Gebetszeit hat die Geschichte der Welt geändert. Eine Viertelstunde Gebetszeit. Die Verpackung für den Hananias war ein klitzekleine Pakete. Das war alles. Wir lesen nichts mehr von diesem Mann, aber das war wahrscheinlich das Wichtigste, was er je in seinem Leben getan hat. Er hätte es leicht übersehen können. Dieser kurze Gehorsamsschritt, dieser kleine Gehorsamsschritt. Gott hat Großartiges mit dir vor, aber manche der wichtigsten Dinge, die er mit dir vorhat, können allzu leicht unterschätzt werden. Unscheinbar und nicht spektakulär, aber für das Reich Gottes trotzdem von großer Bedeutung. Die Bibel hat einiges über Gottes Maßstab für wichtig und groß zu sagen. Jesus hat ständig versucht, das seinen Jüngern beizubringen. Er sagt, der Größte im Reich Gottes muss ein Kind sein. Er muss der Diener sein von allem. Er versuchte, ihr Verständnis von groß ein wenig auf den Kopf zu stellen. Er sagte, das, was groß ist im Reich Gottes, kann nicht als solches erkannt werden wegen der Verpackung. Der Inhalt kann von unschätzbarem Wert sein, aber trotzdem in eine sehr kleine Verpackung kommen. Auch Paulus hat geschrieben, dass wir Gottes Maßstab annehmen sollten und nicht nur nach großen Paketen Ausschau halten sollen. Wir sollen die Päckchen annehmen, die Gott uns sendet, egal wie sie aussehen. Das ist ein Schlüsselsatz hier für diese Predigt. Wir sollten das Paket, die Päckchen, die Packerl annehmen, die Gott uns sendet, egal wie sie aussehen. Auch wenn wir Größeres erwarten, wegen diesen gewaltigen Verheißungen Gottes über mein Leben, wir können manchmal den Fehler machen, dass wir nur Ausschau halten nach großen Paketen und das Wahre verpassen. Paulus hat in Römer 12 über diesen Paketen gesprochen. Gleicht euch nicht diese Welt an, also eine andere Art von Denkweise, eine andere Maßstab, sondern verwandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Okay, es passt zu dem, was ich gerade gesagt habe. Was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich einem jeden von euch, strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein, jeder nach dem Maß des Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat. Nimm die Paketen an, wenn sie an dich adressiert sind. Und wenn du nicht 100% sicher bist, dass du wirklich gemeint bist, reiß es trotzdem auf, um zu sehen. Du kannst es immer noch zur Post zurückbringen, wenn es falsch war. Wenn es an dich adressiert ist, mach's auf. Aus Gottes Sicht ist sein Wille für dein Leben von großer Bedeutung. Wir sollten uns deswegen nicht mit Menschen vergleichen, die scheinbar größere Paketen haben als wir. Wir vergleichen es sehr leicht mit diesen sichtbar großen Paketen. Aber das ist ein Fehler. Das Streben nach groß im weltlichen Sinne bringt gar nichts. Wenn wir Gottes Auftrag oder besser gesagt Gottes Aufträge nicht verpassen wollen, sollen wir ein paar Sachen beachten. Ich werde jetzt diesen letzten zwei Punkte sagen hier für meine Predigt heute. Erstens, wir sollten eine Haltung des Erwartens bewahren. Manchmal verpassen wir nämlich einen Auftrag Gottes, weil er zunächst nur als Störung in unserem Alltag gesehen wird. Das ist das Problem. Es ist eine Störung. Wir haben unsere Pläne, wir leben in einer Zeit, wo wir viel zu tun haben, nicht wahr? Und wir planen im Gegensatz zu vor 100 Jahren oder so, wir haben mehr geplant, unsere Zeit mehr eingeteilt als früher. Und diese Paketen können manchmal, wenn wir nicht aufpassen, als Störungen in unserem Alltag empfunden werden. Oder anders gesagt, wir bekommen ein Paket, das wir gar nicht bestellt haben. Wir bekommen manchmal ein Paket, das wir gar nicht bestellt haben. Hananias hat Gottes Auftrag nicht als Alltagsstörung empfunden. Kurz vor diesem Auftrag mit Saulus lesen wir Folgendes, nämlich in Apostelgeschichte 9, Vers 11. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias, und jetzt kommt's. Er antwortete, hier bin ich, Herr. Hier sehen wir's. Er war bereit, ein neues Packerl im Empfang zu nehmen. Das hier bin ich ist ein unglaublich Schlüsselsatz. Hier bin ich. Herr, hier bin ich. Sag das laut einfach. Hier bin ich. Hier bin ich. Okay? Gewöhne dich daran. Ich soll mich auch daran gewöhnen. Hier bin ich. Das gefällt dem Herrn. Es zeigt eine Bereitschaft, das zu empfangen, was der Herr vorhat. Okay, Herr, hier bin ich. Er hörte sich den Befehl Gottes an und wurde zwar stutzig, weil er wusste, wenn er diesen Auftrag erfüllen würde, wäre es risikoreich. Es hätte sein Leben kosten können. Aber trotzdem hat er es getan. Und jetzt meine Frage an uns, die hier sitzen, an mich auch. Will Gott dir einen Auftrag geben? Sind wir mit uns im Alltag so beschäftigt, dass wir diese leisen Eindrücke vom Herrn nicht mehr wahrnehmen können? Vielleicht ist dieser Eindruck, diesen Auftrag etwas ganz Simples, wie ruf den und den an. Und du denkst, ach, ich hab keinen Grund, den anzurufen. Wieso soll ich das machen? Es wäre peinlich. Was soll ich ihnen sagen? Aber irgendwie in der Innere, dieses Packel kommt an vom Himmel und es ist eine komische Verpackung. Oder vielleicht was anderes. Du solltest so und so Geld geben. Komisch. Also der braucht, na, du solltest für so und so beten. Jetzt heute, aber Herr, es ist 3 Uhr in der Früh oder es ist 3 Uhr nachmittags, ich bin im Büro und mitten in einem Gespräch. Und er sagt, du sollst vielleicht dann für den und den beten. Oder du sollst dich bei so und so entschuldigen. Jetzt, ich erzähle euch etwas, okay, es ist Reue, tiefe innere Reue, hört man ja. Ich erzähle euch eine kurze Geschichte von mir, um das plastisch darzustellen. 1972 habe ich den Eindruck gehabt, ich sollte mich entschuldigen bei meinem Bruder. Ich war schon in Europa, ich war schon bei Jugend mit einer Mission in einer Jüngerschaftsschule. Und Gott hat mir gezeigt, etwas, was ich getan hatte, ja, einige Zeit davor. Er schlief in meinem, wir waren beide im selben Schlafzimmer. Und seine Sachen waren, sein Kastel war direkt neben meinem Kastel. Und ich habe ein paar Mal Sachen von ihm geklaut. Das muss ich zugeben, es war absolut falsch, aber ich habe Sachen geklaut. Und ich habe den Eindruck gehabt, ich sollte ihm einen Brief schreiben. Ich habe es getan. Er hat mir zurückgeschrieben und sagte, nein, das kann ich nicht annehmen, weil ich auch von dir geklaut habe. Gut, das war... Okay, wie dem auch sein mag, aber... Aber er erzählte mir Jahre später erzählte mir Folgendes. Er sagte, weißt du, Bruce, als dieser Brief ankam, wusste ich, du meinst es ernst mit Gott. Er sagte, mehr als alles, was du gesagt oder getan hast, war das der Beweis, irgendetwas ist in dir geschehen. Aufgrund dessen hatte er die Entscheidung getroffen, zur Jüngerschaftsschule zu gehen. Er ist jetzt seit 20 Jahren Missionar in Spanien. Ich sage nicht, dass er gegangen ist wegen diesem Brief, aber dieser Brief war ein wichtiger Bestandteil von dieser Berufung. Versteht ihr, wenn ich das verpasst hätte? Manchmal ist diese kleine Päckchen sowas Banales, einfach dich entschuldigen bei so und so. Sollen wir lernen, sowieso zu tun, aber manchmal ist es ein Teil von einem Auftrag vom Herrn. Ein ganz großes Hindernis, und das zum Schluss hier, ein ganz großes Hindernis, diesen Packel zu bekommen, ist manchmal, was mein Freund Rick Olmsted, manche von euch kennen ihn, ein sehr guter Freund von meiner Familie, er nennt es eine Armutsmentalität. Das, was uns manchmal hindern kann, ist eine sogenannte Armutsmentalität. Was ist das? Es lautet in etwa so. Ich bin schon bereit, einem anderen Menschen zu dienen. Ich brauche aber zuerst selber gedient zu werden. Ich bin bereit, für einen anderen Mensch zu beten, aber du weißt, Herr, ich brauche selber zuerst Gebet. Wenn ich selber Heilung erfahre, dann werde ich auch für Heilung für jemanden anderen beten. Wenn ich selber genügend Zeit für mich habe, bin ich bereit, jemand anderen Zeit zu schenken. Wenn ich selber genügend Geld habe, dann bin ich selbstverständlich bereit, jemandem anderen Geld zu schenken und so weiter. Das heißt, ich bin schon bereit zu geben, aber Herr, zuerst brauche ich etwas von dir. Und du weißt das, ich bin armselig. Es klingt logisch, aber es ist in der Reich-Gottes-Perspektive nicht ganz korrekt. Lukas 6, Vers 38. Gebt, so wird es euch gegeben werden. Ein gutes, zusammengedrucktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man euch in den Schoß geben. Mit dem Maße, womit ihr messet, wird euch wieder gemessen werden. Gott will uns segnen, und zwar im reichen Überfluss. Ich bin davon überzeugt. Aber merkt ihr hier die Reihenfolge? Das finde ich so interessant. Die Reihenfolge finde ich interessant. Jesus hat nicht gesagt, es wird euch gegeben, wenn ihr genügend empfangen habt, gebt. Ich habe das fast mit Absicht falsch geschrieben für euch, um zu sehen, wer das gemerkt hätte, aber ich hätte es alle gemerkt. Deswegen, so steht es in der Heiligen Schrift, keine Angst. Das ist nicht die Kluet-Übersetzung. Gott will uns segnen, aber die Reihenfolge ist sehr interessant. Es ist eine Art von geistlicher Kreislauf. Es fängt mit dem Geben an. In dieser Schriftstelle, die wir gelesen haben, heißt es, dass er uns gibt, wenn wir auch geben. Eine Sache, die Gott manchmal hindern kann, uns so zu segnen, wie er segnen möchte, ist die Tatsache, dass wir nicht geben. Es klingt zu leicht, aber ist es leicht? Versteht mich doch richtig, er beschenkt uns. Er hat mir Gnade gegeben, bevor ich jemals irgendetwas für irgendjemanden tun konnte. Also er ist der Initiator. Er hat mir reich geschenkt, bevor ich überhaupt etwas tun konnte. Seine Gnade ist in meinem Leben ist nicht von meinem Dienst an anderen abhängig. Trotzdem, wenn wir mehr von ihm wollen und sein Segensfühl erfahren wollen, müssen wir auch lernen, Geber zu sein. Paulus hat geschrieben im Korintherbrief, hat gesagt, Gott liebt einen fröhlichen Geber. Und das Wort fröhlich im Urtext ist hilaros. Wir bekommen unser englisches Wort hilarious davon. Es ist fast unlogisch, gern geben wir. Jemand, der so gern gibt, das ist fast nicht, es ist fast unlogisch. Er liebt einen fröhlichen Geber deswegen, weil er selber ein Geber ist. Er hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen. Er ist der größte Geber und er will, dass wir lernen, auch nach seinem Herzen zu leben, das auch zu geben. Die meisten von euch waren schon, wer war schon beim Toten Meer? Ja, siehst du alle. Okay. Das Tote Meer, wie ihr wisst, ist die tiefste, der tiefste See oberhalb der Erdoberfläche. Und aufgrund dessen kann Wasser hineinfließen, aber nicht hinausfließen, weil es so tief ist. Kommt nur Wasser hinein. Aufgrund dessen ist der Salzgehalt zu hoch, um Leben zu erhalten. Aufgrund dessen gibt es keine Fische. Es gibt jetzt ein paar Mikroorganismen, die man gefunden hat, aber im Grunde genommen ist das Meer tot, weil Wasser reinfließt, aber nicht rausfließt. Das Bild ist ziemlich klar, oder? Ein Christ, eine Person oder eine Gruppe, und das seid ihr nicht, ihr seid eine gebende Gemeinde, das weiß ich, aber ich sage es nur, eine Person oder eine Gruppe, die empfängt, aber nicht lernt hat auszugeben, wird sterben, wie das tote Meer. Egal wie gut die Lehre ist, auch eine Person, ein Einzelchrist, der empfängt gute Bibellehre und gute Lobpreiszeiten, gut alles und so weiter, aber selber nicht gibt, wird früher oder später anfangen, Todeserscheinungen zu haben. Wird anfangen zu sterben. Dieses Geben ist lebensnotwendig. Gib, so wird's euch gegeben. Gib, so wird's euch gegeben. Ich sage nicht hier, dass wir in alle möglichen Aktivitäten verstrickt werden, dass wir alles machen müssen. Nur es geht um eine Grundhaltung des Gebens. Das hilft, dass wir auch dieses Paket benutzen können, das Gott uns gibt. Ständige Angst vor Überforderung kann eine Art Armutsdenken sein. Zwar im Bereich der eigene Energie und Kapazitäten. Und wir leben in einer Gesellschaft mit Angst vor Überforderung. Also das eins habe ich gemerkt nach meinen Jahren hier in Österreich. Eines der größten Ängste bei uns im Land ist die Angst vor Überforderung. Sie ist größer als viele, viele, viele andere Ängste. Und aufgrund dessen scheut man sich vor Verantwortung oder irgendwas. Zuerst muss man sehen, wird das mich überfordern, bevor man zusagt. Und das kann ein Hindernis sein. Es kann ein Teil von diesem Armutsdenken sein. Und wir sehen ein Beispiel. Und jetzt damit, das ist die letzte Schriftstelle, die ich hier zeigen möchte. In Markus 6, das ist die Geschichte der Speisung der 5000. Und schaut's gut an, und die verschiedenen Elemente von diesem, und ist vielleicht ein bisschen klein für manche von euch, ich werde es hier vorlesen. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt mit an einem einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht euch ein wenig aus. Er hat gesehen, sie waren müde, die haben die ganze Zeit gedient, die waren müde, die waren urlaubsreif. Das ist verständlich. Wenn ich zusammen mit Jesus gewesen wäre, diese paar Jahre, wäre ich schon längst urlaubsreif gewesen, wahrscheinlich nach einem Tag. Hat unglaublich viel geleistet und sie waren mit die ganze Zeit. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen. So zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. So fuhren sie also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber man sah sie abfahren und viele erfuhren davon. Sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an. Oh, das noch. Und er lehrte sie lange. Das noch. Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, der Ort ist abgelegen und es ist schon spät. Schick sie weg, damit sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Ja, das war nicht der wahre Grund, warum sie das gesagt haben. Die waren selber hungrig, wollte ein Big Mac verdrucken oder was, ich weiß nicht. Er erwiderte, jetzt kommt's. Die waren urlaubsreif, müde und hungrig. Und dann sagt Jesus Folgendes, und das ist erstaunlich. Er erwiderte, gebt ihr ihnen zu essen. Wie viele Brote habt ihr? Das wenige, was sie für sich hatten, sollten sie auch weggeben. Geht und seht nach. Sie sahen nach und berichten 5 Brote und außerdem 2 Fische. Das war nicht mal genug für 12 Jünger, wenn man sich überlegt. Darauf nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie zu den Jüngern, damit sie an die Leute austeilten. Auch die 2 Fische ließ er unter ihnen verteilen und alle aßen und wurden satt. Als die Jünger die Reste der Brote und auch der Fische einsammelten, wurden 12 Körbe voll. Größte Wunder bis dato. Nachher kam die Auferstehung von Lazarus und so weiter. Aber bis dahin war das die hätten den größten Wunder verpasst. Fast. Um Haaresbreite haben sie den größten Wunder verpasst. Armutsdenken kann uns davon hindern. Ihr seid eine Gemeinde, die darauf getrimmt ist, Gottes Stimme zu hören. Deswegen werde ich Folgendes wagen. Okay? Ich hoffe, dass ihr, wenn du ein Gast bist, kannst mitmachen oder musst nicht. Aber ich habe eine ganz kleine, kurze, simple Übung für euch. Ich werde hier etwas riskieren mit dieser Übung. Eine Haltung der Erwartung bedeutet manchmal, dass wir uns die Frage stellen, Herr, hast du was heute für mich? Ja? Das ist manchmal eine geeignete Zeichen der Erwartung. Klar, manches, was vom Herrn kommt, kommt überraschend und ohne Vorankündigung. Aber trotzdem sollten wir manchmal zum Postkastel gehen und schauen. Das werden wir heute Morgen kurz machen. Wir werden in den Postkastel sehen, ob Gott etwas für uns hat. Und ich spreche nicht bloß von großen Paketen. Es kann einen kleinen Eindruck sein, okay? Na, du solltest so und so anrufen. Du sollst das Gespräch haben, ein Gespräch mit dem haben. Du sollst für so und so beten. Du solltest ein Wort der Ermutigung, was immer. Das würde ich nicht mit jeder Gemeinde wagen, aber ich werde es mit euch wagen. Ich möchte, dass wir jetzt Folgendes tun. Eine Minute, es braucht nicht lange zu sein, einfach für diese Frage stellen, Herr. Hast du was für mich, wenn nicht heute, diese Woche, hast du irgendetwas, ein Paket, okay? Wir werden jetzt eine Minute Stille haben, bevor ich dann abschließe, okay? Egal wie klein das ist, was der Herr dir sagt, diesen kleinen Eindruck, merk dir das bitte. Merk dir das. Sag ihm, Herr, okay, hier bin ich. Vielleicht ist es ein Gebet für jemanden. Vielleicht ist es etwas, wo niemand anders Bescheid wissen wird, aber es wird in deinem Gebetskammer geschehen. Vielleicht ist es ein prophetisches Wort. Herr, ich danke dir für deine unglaublich große Liebe für uns und die Tatsache, dass jeder hier eine wichtige Rolle spielt in deinem Reich. Und ich bitte dich darum, Herr Jesus, schenke uns nicht weniger, sondern mehr Paketen. Wir nehmen es gern. Lehre uns zu unterscheiden. Lehre mich zu unterscheiden. Wir danken dir, Herr. Im Namen Jesu. Amen.